Stunde der Wahrheit. AfD bietet Christdemokraten und Wagenknecht-Partei nun offiziell Regierungsgespräche an. Doch wie lautet die Antwort? Liste der geheimen Ex-Investoren veröffentlicht. Es sind Namen, die Sie vielleicht überraschen werden. Und so soll die Bundeswehr in den Krieg rollen. Bundesregierung plant geheimes Militäreisenbahnnetz. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Nun schlägt die Stunde der Wahrheit für CDU und Bündnis Sahra Wagenknecht in Thüringen. Ist eine der beiden Parteien bereit, die Zusammenarbeit mit dem Wahlsieger zumindest auszuloten? Heute Mittag bot die AfD ihnen offiziell Sondierungsgespräche an. In einer Erklärung der Partei heißt es wörtlich, mit beiden Parteien bestehen programmatische Gemeinsamkeiten. Zu beiden Parteien bestehen erhebliche politische Differenzen. Thüringen und Deutschland stehen jedoch vor großen Herausforderungen, die eine zeitnahe Regierungsbildung erfordern. CDU und BSW haben bislang nicht auf die Einladung der AfD reagiert. Eine Anfrage von Auf 1 ließen beide Parteien bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Im Vorfeld der Wahl hatte die Landesvorsitzende des BSW, Katja Wolf, eine inhaltliche Beschäftigung mit AfD-Anträgen nicht ausgeschlossen. Jedoch nur in der Opposition. In Brandenburg, wo am 22. September gewählt wird, schloss der BSW-Vorsitzende Robert Krumbach eine Koalition mit der AfD mittlerweile aus. Allein regieren kann die AfD in Thüringen nicht. Das bedeutet, die Partei braucht einen Koalitionspartner. Und dieser, egal ob er CDU oder BSW heißt, würde ebenfalls Forderungen an die künftige Politik stellen. Doch bei welchen Positionen würde die AfD keine Kompromisse eingehen und im Zweifel lieber in der Opposition bleiben? Diese Frage stellte Martin Müller-Mertens noch am Wahlabend dem Thüringer EU-Abgeordneten René Aust.
Aber natürlich ist das so, dass wir aus Gründen dieses starke Ergebnis haben. Und ich möchte mal zwei nennen. Das erste ist natürlich die Lösung des Migrationsproblems. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und da kann man sehr viel auch auf der Landesebene machen. Beispielsweise, dass nicht mehr angekündigt wird, wenn jemand abgeschoben werden soll, damit er nicht untertauchen kann. Das muss in einem Koalitionsvertrag mit uns drinstehen. Die Auflösung der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl beispielsweise. Es gibt klare rote Linien, das ist überhaupt gar keine Frage. Wir werden entweder in Thüringen eine migrationspolitische Wende hinlegen und ohne die würde es keine Koalition mit uns geben. Das ist das ganz klare Versprechen und die Ansage. Das zweite ist die Bildungspolitik. Die Eltern machen sich große Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder, wenn man weiß, dass zum Beispiel im vergangenen Jahr über 50.000 Noten für Schüler nicht verteilt worden oder nicht gegeben worden sind wegen Unterrichtsausfall und Ähnlichem, dann müssen wir hier dafür sorgen, dass die Lehrer sich wieder auf ihren Schulunterricht konzentrieren können, indem zum Beispiel Schulverwaltungsassistenten eingestellt werden, die die Lehrer von Bürokratie entlasten. Aber wir müssen auch die Lehrpläne durchforsten, damit die Kinder das lernen, was sie für die Zukunft brauchen. Und das ist eben nicht Gender- und Klimareligion, sondern das ist natürlich zum Beispiel eine wichtige und gute naturwissenschaftliche Ausbildung.
René Aust ist Vorsitzender der Fraktion Europa der souveränen Nationen im EU-Parlament. Vor seinem Wechsel nach Brüssel war er Abgeordneter im Thüringer Landtag. Das vollständige Interview finden Sie exklusiv bei www.auf1.tv. Thüringen und Sachsen haben gewählt und in beiden Ländern entschieden sich fast ein Drittel der Bürger für die AfD. Doch der Willen des Volkes sorgt bei vielen für Verärgerung und sogar offene Drohungen an die Wähler werden ausgestoßen. So hat Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft, bereits nichts weniger als den wirtschaftlichen Niedergang Thüringens in Aussicht gestellt. Denn nun würde Thüringen womöglich von ausländischen Fachkräften gemieden werden. Laut Schnitzer würden dadurch Unternehmensnachfolgen erschwert. Gegebenenfalls könnte das zu Firmenaufgaben führen. Und auch die Pharmaindustrie sorgt sich bereits um ihr Geschäft. So warnte Dorothee Brackmann, Hauptgeschäftsführerin des Pharmaindustrieverbands Pharma Deutschland, wörtlich: Investoren und Fachkräfte werden sich zweimal überlegen, ob sie in ein Umfeld investieren, das von internationaler Ausgrenzung und Abschottung geprägt ist. Und zu den ganz großen Kalibern im Arsenal der Globalisten greift dann Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland. In einem Gastkommentar für die Bild-Zeitung schreibt er, Zitat, Immer mehr Menschen wählen die AfD aus politischer Überzeugung, einer durch Protest manifestierten rechtsextremen Ideologie, und stempelt damit ein Drittel der Wähler zu sogenannten Rechtsextremen ab. Wähler als Nazis zu verunglimpfen, ist auch in den Systemmedien weiterhin die Reaktion auf ein unbequemes Ergebnis. So heißt es in einem Kommentar von Gabor Halasch aus dem ARD-Hauptstadtstudio: Rechtsextremismus ist heute kein Stoppschild, kein Warnsignal, in großen Teilen des Ostens fast schon ein trotziges Gütesiegel. 30,6% der Stimmen holte die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen. Aber die Partei liegt hinter der CDU, die den Freistaat seit 1990 regiert. Doch warum machen immer noch so viele Sachsen ihr Kreuz bei den Christdemokraten? Ein Thema, über das Nathalie Ziske am Wahlabend mit dem AfD-Landtagsabgeordneten André Wendt gesprochen hat.
Sie haben die Hochrechnungen gesehen. Aktuell ist Sachsen noch, die AfD in Sachsen auf dem zweiten Platz. Überwiegt die Freude oder doch die Enttäuschung?
Ja, also die Freude überwiegt natürlich. Wir haben zugelegt. Die Bäume wachsen ja auch nicht in den Himmel. Aber wir liegen natürlich momentan knapp hinter der CDU. Ich bin glücklich, aber nicht überglücklich. Denn ich hätte mir gewünscht, dass wir weit vor der CDU liegen. Denn wir haben in diesem Land einige Baustellen. Das Land wird gerade in vielen Bereichen gegen die Wand gefahren. Und ich hätte gehofft, dass der Bürger das dann auch entsprechend sieht und das Kreuz bei der AfD macht. Denn wir haben versprochen, dass wir das Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen.
Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass die CDU in Sachsen immer noch führt?
Ich denke, viele wählen die CDU aus Gewohnheit. Früher CDU gewählt, wähle ich dieses Jahr auch wieder. Und ich glaube auch, dass der Herr Kretschmer vielleicht einen Bonus hat in Sachsen noch. Das kann man tatsächlich sagen, dass die CDU einen Bonus hat und dass deshalb auch noch sehr, sehr viele Leute CDU wählen.
Was ist in Ihrer Meinung nach einer der wichtigsten Themen in Sachsen, die besprochen werden müssen?
Naja, also die Länder dürfen wir abschieben. Also wir müssen gucken, dass wir die Leute, die hier nicht sein dürfen, schnell außer Landes bringen. Dann haben wir im sozialen Bereich sehr, sehr viele Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Das sind zum Beispiel die Eigenanteile in den Pflegeeinrichtungen. Die gehen durch die Decke. Kein Rentner, kein Pflegebedürftiger kann sich diese Eigenanteile noch leisten. Und da haben wir als AfD Lösungsvorschläge gemacht. Die wurden aber allesamt abgelehnt, leider. Aber wir werden an unseren Vorschlägen festhalten und werden dann auch im neuen Jahr, in der neuen Legislatur, weiter unser sozialpolitisches Profil ausbauen.
Sachsen ist ja bekannt für seine Montagsspaziergänge und Bauernproteste. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach solche Straßenbewegungen?
Ganz, 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 ganz wichtig für uns, weil auch die Straßenbewegungen uns selbst als AfD unterstützt haben. Sie haben uns den Rücken gestärkt und sie haben gezeigt, dass sie auf unserer Seite stehen. Und sie geben uns auch eine Rückmeldung, eine Rückkopplung, wie es um das Land steht. Und deshalb sind diese Proteste unheimlich wichtig.
Der Landesvorstand der sächsischen AfD hat heute auf seiner ersten Sitzung nach der Landtagswahl 2024 beschlossen, ein Prüfverfahren einzuleiten. Ein angeblicher Softwarefehler habe dazu geführt, dass AfD und CDU je ein Mandat wieder entzogen und dafür der Grünen Partei und der SPD zugesprochen wurde. Die CDU hat nun noch 41 Sitze, die AfD 40. Dadurch musste der sich bereits sicher im sächsischen Parlament geglaubte bisherige Abgeordnete Jörg Kühne aus Leipzig sein Mandat wieder abgeben. Zudem verfügt die AfD damit nicht mehr über mehr als ein Drittel der Sitze für eine sogenannte Sperrminorität im Parlament. Der Landes- und Fraktionsvorsitzende der Partei, Jörg Urban, sagte, Zitat: Wir wollen haargenau wissen, was genau schiefgelaufen ist. Wir verlangen eine exakte Fehleranalyse und haben bereits Kontakte zu wissenschaftlich arbeitenden Demoskopen und Mathematikern aufgenommen, die diesen Vorgang nachprüfen werden. Sollte es zu Unregelmäßigkeiten kommen, leiten wir juristische Schritte ein. Ist der angebliche Softwarefehler vielleicht doch der Versuch eines Wahlbetrugs? Auch vor 5 Jahren gab es damals in Thüringen einen Skandal um eine Wahl.
Er kam, sah und verschwand in der Staatskanzlei. Thomas Kemmerich. Es war das Ende eines Tages, der Deutschland veränderte. Erfurt am 5. Februar 2020. Vor mehr als 3 Monaten hat Thüringen gewählt. Und doch keinen Ministerpräsidenten. Amtsinhaber Bodo Ramelow fehlt eine Stimme zur Mehrheit. Er versucht es dennoch und erlebt eine Überraschung.
auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der SPD, Bündnis 90, die Grünen, Drucksache 7-204. Für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 7-242, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
Ins Amt gebracht hatten Kemmerich seine FDP, die CDU und eben auch die AfD mit einer List. Für die rot-rot-grüne Regierung ist das Ergebnis eine Provokation. Vor allem die Linke lässt alle Manieren fahren.
Ich für meinen Teil schäme mich für Kemmerich, für Moring, dass sie das zugelassen haben, für jeden Einzelnen, der diese Regierung ins Amt gehievt hat. Denn das, was passiert ist, ist, dass der demokratische Konsens ganz eindeutig verlassen worden ist.
Getobt hat nicht nur die Linke. Nur Minuten nach der Wahl erhält Kemmerich die ersten Morddrohungen. Vor dem Landtag marschiert die Antifa auf. Pflichtschuldig empfiehlt sich der Ministerpräsident bei seinem ersten Auftritt als Kämpfer gegen rechts.
Die Brandmauern gegenüber der AfD bleiben bestehen. Ich bin Anti-AfD, ich bin Anti-Höcke.
Das nützte ihm nichts, wie sich bald zeigen wird. Und vielleicht gab es zu diesem Zeitpunkt bereits Anrufe aus Berlin. Denn die CDU war erkennbar um Abstand bemüht.
Wie unangenehm ist es Ihnen denn, Zustimmung der AfD oder auf Zustimmung und Duldung der AfD angewiesen zu sein?
Das ist alles eine Frage, die Sie an den Kandidaten richten müssen, der jetzt zum Ministerpräsidenten gewählt ist. Wir haben uns bewusst entschieden, deshalb nicht zu kandidieren, um diese Frage auch so zu beantworten, dass wir dafür nicht zur Verfügung stehen.
Wenig später wird seine Chefin nachlegen. Auf einer Pressekonferenz in Südafrika sagt Angela Merkel, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb das Ergebnis rückgängig gemacht werden muss. Die Kanzlerin fordert, eine Wahl rückgängig zu machen, weil das Ergebnis dem Establishment nicht passt. Damit war Merkel zu weit gegangen, fand zwei Jahre später sogar das Bundesverfassungsgericht. Doch da war Kemmerich längst nicht mehr im Amt. Einen Tag nach seiner Wahl kündigte er bereits den Rücktritt an, angeblich auch auf Druck der eigenen Partei. Einen Monat später unterschrieb Merkels CDU einen Pakt mit den Linken und wählte Ramelow, allerdings mit einem Versprechen.
Und dann werden wir auf dieser Basis des Stabilitätsmechanismus, der heute Morgen um 9 unterschrieben wurde, die Neuwahlen vorbereiten. Weil nur wenn wir geordnete Neuwahlen kommen, können wir den Bürgern auch wirklich ermöglichen, dass sie ein Wahlergebnis uns übermitteln, damit deutlich wird, wer die Verantwortung in diesem Hohen Haus in Zukunft tragen soll.
Diese Neuwahlen hat es niemals gegeben und deshalb gingen die Thüringer erst heute wieder an die Urnen. Eine Frage bleibt, hatte Kemmerich am 5. Februar vielleicht doch auf die Stimmen der AfD gehofft, die er selbst angeblich so sehr ablehnt? Vielleicht werden wir es nie erfahren.
Offenbar zwingt die Wirtschaftspolitik der Ampel nun auch die größten deutschen Traditionskonzerne in die Knie. So muss selbst der größte deutsche Autobauer, die Volkswagen AG, nun bekannt geben, dass ein umfassender Stellenabbau nötig sein wird. Dazu soll die 2019 mit dem Betriebsrat vereinbarte Beschäftigungsgarantie gekündigt werden. Und sogar von Werksschließungen ist die Rede. Dabei muss man wissen, VW hat seit über 30 Jahren keinen Standort mehr geschlossen. In Deutschland war das sogar noch nie der Fall. Auch die VW-Tochter Audi hatte kürzlich ihr Werk in Brüssel in Frage gestellt. Wie viele Stellen wegfallen könnten, gab das Wolfsburger Unternehmen bisher nicht bekannt. Nach Informationen des Handelsblatts müssen aber 10 Milliarden Euro eingespart werden. Ein Konflikt mit dem Betriebsrat gilt unter Beobachtern als vorprogrammiert. Diese brisante Liste sollte die Öffentlichkeit eigentlich nie zu Gesicht bekommen. Doch die Namen der geheimen Partner von X und Elon Musk mussten nun aufgrund eines Gerichtsbeschlusses in den USA veröffentlicht werden. Die Investoren sind teilweise illustre Unternehmer aus der Finanzwelt und dem Silicon Valley. So etwa der Gründer der Softwarefirma Oracle, Larry Ellison. Der Gründer von Pershing Square Holdings, Bill Ackman. Der saudi-arabische Prinz Al-Walid bin Talal Al-Saud und auch Musikmagnat Sean Combs. Jan Walter vom Portal legitim.ch kommentiert das wörtlich. Die prominente Liste seiner stillen Partner liefert allemal den Stoff für einen prickelnden Politthriller. Sean Combs, also known as P. Diddy, wurde neulich als der Jeffrey Epstein der Musikindustrie entlarvt und Larry Ellison hat das globalistische Tony Blair Institut mit über 30 Millionen US-Dollar finanziert. Das halbe Silicon Valley zählt zu den Ex-Partnern. Ebenfalls mit dabei ist die Schweizer Sequent AG, ein ehemaliges Rothschild-Unternehmen. Nun ist der Schlag gegen die Meinungsfreiheit endgültig. In Brasilien wurde die Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter, vollständig verboten. Mit diesem Beschluss hat der oberste Gerichtshof Brasiliens einen Präzedenzfall geschaffen. Erstmals hat ein Land die Drohung einer X-Sperre tatsächlich in die Tat umgesetzt. Und hierzulande? Vor allem in den Reihen der Grünen dürfte diese Entscheidung mit einer gewissen Schadenfreude aufgenommen worden sein. Schon länger kritisieren Grünen-Politiker die Verbreitung von, wie sie es nennen, Desinformation und Hassrede auf der sozialen Plattform. Besonders die ehemalige Landwirtschaftsministerin Renate Künast ließ kein gutes Haar an der Plattform. Erst am vergangenen Freitag schrieb sie auf ihrem Ex-Profil, Zitat, die Schließung von X droht auch in Europa, wenn Musk sich weiterhin nicht an Regeln und Gesetze hält. Ein klarer Hinweis darauf, dass auch in der EU, Deutschland und Österreich ähnliche Maßnahmen drohen könnten. Nach dem Messeranschlag von Solingen gibt es nun schwere Vorwürfe gegen die nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerin Josephine Paul. Was der grünen Politikerin vorgeworfen wird, erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Vor einer Schule im niederösterreichischen Amstetten wurde das erste Verkehrsschild Österreichs angebracht, das auch auf Arabisch und Türkisch beschriftet ist. Kritiker sehen darin eine bewusste Schwächung des Deutschen als Amtssprache. So äußerte sich der Bezirksobmann der FPÖ, Alexander Schnabel, zu der Thematik wörtlich: Die Islamisierung ist bereits voll im Gange. Die für die Abschiebung in Nordrhein-Westfalen zuständige Flüchtlingsministerin Josephine Paul hat anscheinend mehrere Tage lang nichts von dem Messeranschlag in Solingen gewusst. Laut Berichten des Fokus war sie nach dem Angriff für 2 Tage nicht erreichbar, auch nicht für Kabinettskollegen. Als das Innenministerium versuchte, Paul zu erreichen, soll eine ihrer Mitarbeiterinnen gefragt haben, gibt es was Wichtiges? Die grüne Ministerin soll ebenfalls keine Kenntnis von zentralen Regelungen des Asylrechts gehabt haben. Der bekannte Komiker Harald Schmidt hat nach den Landtagswahlen eine Koalition aus AfD und CDU befürwortet. Bei einem Auftritt am Sonntag sagte er, die Menschen haben Sehnsucht nach einer großen Koalition, um dann hinzuzufügen, nach einer Koalition zwischen AfD und CDU. Schmidt hatte im vergangenen August bereits geäußert, dass Wahlerfolge von AfD und BSW lediglich ein Zeichen einer guten Demokratie seien. Israels Gewerkschaftsdachverband hat gestern mit einem Generalstreik das Land zum Stillstand gebracht. Dadurch soll der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu einem Abkommen mit der Hamas bewegt werden. Nach Berichten der Times of Israel waren dabei alleine in Tel Aviv 300.000 Menschen auf der Straße. Bei den Protesten kam es anscheinend auch zu Zusammenstößen mit der Polizei. Polens Außenminister Radoslaw Sikorski hat eine aktive Einmischung der NATO in den Ukraine-Konflikt ins Spiel gebracht. Gegenüber der Zeitung Financial Times sprach er so wörtlich von einer Pflicht, russische Raketen abzuschießen. Sikorski hatte in der vergangenen Woche bereits lobende Worte für den Vorstoß der Ukraine auf russisches Territorium bei Kursk gefunden.
Es ist der nächste Schritt hin zu einer totalen Überwachung. Nun spioniert künstliche Intelligenz von Google nach Krankheitsanzeichen wie Husten oder Niesen. Aktuell trainiert der Big Tech-Konzern eine KI, um so wörtlich Tonsignale zur Vorhersage früher Krankheitsanzeichen zu nutzen. Damit sollen Diagnosen künftig über die Analyse von Körpergeräuschen erfolgen und die Maschine entscheidet, ob jemand als krank gilt oder nicht. Der indische Konzern Salicit Technologies wirbt damit, dass seine KI Krankheiten mit 94%iger Genauigkeit erkennen soll anhand von Hustenproben. Die österreichische Wissenschaftlerin Dr. Dr. Siguna Müller warnt auf dem TKP-Blog vor einem Missbrauch dieser Technologie, gerade vor dem Hintergrund der weltweiten Zensur und dem Kampf gegen vermeintliche Desinformation. Doch für die Google-Forscher würden Hustengeräusche sogar Blutproben entsprechen. Allerdings handelt es sich eben nicht um physische Proben, die noch dazu in einer Cloud analysiert werden. Die Wissenschaftlerin weist darauf hin, dass KI-Systeme häufig voreingenommen seien und oft fehlerhafte Aussagen liefern. Doch die Technologie wird bereits von einer Tuberkulose-Organisation der Vereinten Nationen unterstützt. Weiter solle künftig auch der Gesundheitszustand von Babys überprüft werden, allein durch die Analyse von Biomarkern in ihren Schreien. Und auch Autismus soll die KI erkennen können, nur durch Laute und Gurgelgeräusche. Dr. Müller fürchtet, dass mit der Technologie weit mehr Menschen als krank eingestuft werden könnten, als es tatsächlich sind, oder Menschen in Quarantäne geschickt werden könnten, allein auf Basis von Ergebnissen der KI. Schließlich solle die Technologie über das Smartphone immer und überall mithören und auch in großem Maßstab in den entlegensten Winkeln der Welt angewandt werden. Die Forscherin fürchtet, dass die KI-Analyse künftig auch auf politisch missliebige Menschen angewandt werden könnte, etwa auf nicht ausreichend geimpfte Personen. Denn eine einfache Diagnose in einer Cloud ohne echte Daten könne wohl auch mit realen Beweisen nicht so einfach widerlegt werden. In wenigen Wochen stehen in Österreich Nationalratswahlen an, was man auch daran merkt, dass wieder ein vermeintlich rechtsextremer Skandal konstruiert wird. Getroffen hat es dieses Mal die Identitäre Bewegung, einer Demo-Teilnehmerin, die übrigens keine Identitäre und innerhalb der Jugendbewegung auch nicht bekannt ist, wird nichts weniger als die Leugnung des Holocausts vorgeworfen und das praktischerweise vor laufender Kamera. Wenn man den Systemmedien Glauben schenken mag, wirkt es, als ob die unbekannte Frau stellvertretend für die ganze Bewegung gesprochen habe. Der Sprecher der Identitären Bewegung Österreich, Martin Sellner, hat die Geschehnisse für Auf 1 in einem exklusiven Kommentar eingeordnet.
Die neueste Kampagne ist wirklich mehr als durchschaubar. Mit aufgewärmten Ibiza-Methoden soll um jeden Preis ein Skandal produziert werden, der die Identitäre Bewegung, die JA, und dann auch FPÖ und AfD treffen soll und das Ganze passenderweise direkt nach Solingen und kurz vor entscheidenden Wahlen in den neuen Bundesländern und in der Alpenrepublik. Monatelang wurde die Identitäre Bewegung und wurde die JA unterwandert. Nichts Anstößiges wurde gefunden. 3 Tage lang wurde unsere Kundgebung, unsere Demo in Wien unterwandert. Auch da wurde nichts gefunden. Am letzten Tag, am letzten Abend produzierte dann eine dubiose Person, die kometenhaft aufgestiegen ist in der jungen Alternative und jetzt wie vom Erdboden verschluckt wurde, die Deutsch-Serbin Jelena M., eine völlig wahnsinnige, indiskutable Aussage, von der man sich auch nur abgrenzen kann. Soweit die Fakten und die Tatsachen. Ich habe keinen klaren Beleg, dass die Dame ein eingeschleuster Agent-Provokateur ist. Aus meiner Sicht spricht aber wirklich sehr viel dafür. Unsere Aussage, unsere klare Abgrenzung von diesen Aussagen wird von der Lügenpresse aber ignoriert. Es wird so getan, als würde die Frau für die Identitäre Bewegung sprechen, als hätten alle Identitäre gemeinsam die Aussagen getätigt. Ja, uns wird sogar eine APA-Presseaussendung verweigert. Damit versucht man, die FPÖ unter Druck zu setzen. Gott sei Dank klappt es nicht. Hafnecker und die Partei lassen sich nicht mehr ins Boxhorn jagen. Diese Taktik und Strategie ist gescheitert. Wir warten, dass es so weitergeht. Wir vermuten, dass man weiterhin versuchen wird, die IB anzugreifen und zu skandalisieren, um der Freiheitlichen Partei Österreichs zu schaden. Und wir hoffen auf mündige Medienkonsumenten, die diese neuen Potsdam- und Ibiza-Kampagnen mit uns gemeinsam durchschauen.
Die Bundeswehr bereitet sich offenbar auf große Truppentransporte mit der Bahn vor. Und das wohl sehr konkret mit einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe Militäreisenbahngrundnetz unter Leitung des Verteidigungsministeriums. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung hervor, die auf 1 vorliegt. Die Details werden geheim gehalten. Doch sicher scheint, die Soldaten sollen in Richtung Osten, also an eine mögliche Front gegen Russland gebracht werden. Denn, so heißt es wörtlich, eine offene Beantwortung lässt Rückschlüsse auf die militärischen Fähigkeiten und die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr gerade im Hinblick auf die Tätigkeiten an der NATO-Ostflanke zu. Logistisch würden die Transporte vom Staatsunternehmen Deutsche Bahn durchgeführt. Bereits seit einigen Jahren existiert dafür ein spezieller Vertrag zwischen dem Konzern und der Bundeswehr. Gegenwärtig wird die Abmachung bis ins Jahr 2028 verlängert. Die Details sind unbekannt. Zuletzt gab es Gerüchte, wonach die Bahn 300 Waggons und Lokomotiven für mehr als 1300 Militärtransporte pro Jahr bereithalten soll. Die Bundesregierung dementierte eine entsprechende Abmachung, aber nur für den aktuellen Vertrag, der Ende des Jahres ausläuft. Megaskandal. Der Schweizer Telekommunikationsmonopolist Swisscom lässt heimlich Drohnen über die Schweiz fliegen und bietet damit Überwachung für Geschäftskunden an. Dazu wurden in den letzten Monaten ganze 3000 Drohnenflüge über der Schweiz durchgeführt. Die Swisscom sieht in den heimlichen Überwachungsflügen kein Problem. Doch auf 1 Schweiz-Korrespondent Christian Oesch spricht von einer besorgniserregenden Entwicklung. Die ernsthafte Fragen hinsichtlich Transparenz, Datenschutz und gesetzlicher Einhaltung aufwerfe. Die invasive Überwachungstechnologie könne zu einem Vertrauensverlust in das Telekommunikationsunternehmen führen, möglicherweise zu einem Anstieg von Beschwerden und Kontenkündigungen oder gar rechtlichen Schritten. Christian Oesch fordert, dass nun Untersuchungen eingeleitet werden müssten, um folgende Punkte zu klären. Warum fanden die Drohnenflüge ohne das Wissen der Datenschützer statt? Welche Daten wurden gesammelt und zu welchem Zweck? Die Swisscom könne mit erheblichen rechtlichen und reputativen Konsequenzen konfrontiert werden, denn das Beispiel verdeutliche die Gefahr einer unregulierten oder missbräuchlichen Nutzung von Überwachungstechnologien. Die Stadt Groß Schirmer in Sachsen hat künftig ein Mitglied der AfD als Bürgermeister. Am Sonntag wurde parallel zu den Landtagswahlen auch ein neues Stadtoberhaupt bestimmt. Durchgesetzt hat sich der AfD-Politiker Rolf Weigand mit mehr als 80% der Stimmen. Die Abstimmung musste übrigens wiederholt werden, weil die erste Wahl im Frühjahr nachträglich für ungültig erklärt wurde. Ich habe mich vor der Sendung mit dem künftigen Bürgermeister unterhalten. Die AfD verfügt jetzt über 9 von 18 Mandaten im Stadtrat. Ihnen fehlt also genau eine Stimme für die Mehrheit. Auf welche der übrigen Parteien und Wählerinitiativen wollen Sie nun zugehen, um Mehrheiten zu sichern? Und welche Angebote wollen Sie den Menschen dabei machen?
Also mein Ziel ist, mit allen Stadträten, die gewählt sind, mit allen 18 ins Gespräch zu kommen. Es geht nicht um eine Dominanz und eine knappe Mehrheit, die da ist, sondern es geht darum, dass alle Stadträte mitentscheiden. Und ich denke, die letzten Monate haben die Beschlüsse auch gezeigt, dass fast alles einstimmig beschlossen wurde. Das ist auch das Ziel. Ich unterbreite allen Gesprächsangebot, eigene Vorschläge auch zu machen. Wenn die gut sind, werden wir die als Stadtverwaltung natürlich aufgreifen. Mein Ziel war es, und dafür bin ich angetreten, dass wir ein Wir brauchen, das heißt den Bürgermeister, die Stadtverwaltung, den Stadtrat und die gesamte Bevölkerung. Und da sind alle eingeladen, sich daran zu beteiligen. Und auf kommunaler Ebene, da gibt es keine Brandmauern, sondern da wird ordentlich miteinander gearbeitet.
Doch wird ein Bürgermeister mit AfD-Parteibuch Groß Schirmer eher spalten oder die Menschen sogar zusammenbringen? Mehr dazu im vollständigen Interview, exklusiv bei www.auf1.tv. Lautes Singen bei einem Überfall, das hatte die Berliner Polizei in einer Broschüre empfohlen. Der Gesang könne den Täter irritieren, heißt es dort. Auf 1 wollte wissen, ob der Berliner Polizei Fälle bekannt sind, in denen das Anstimmen eines Liedes zum Abbruch eines Überfalls geführt hatte. Diese Frage beantwortete die Behörde unserer Redaktion zwar nicht, doch dafür versicherten die Beamten uns, bei der Veröffentlichung des Hinweises hätte es sich nur um ein so wörtlich Büroversehen gehandelt. Unsere Empfehlung lautet, falls Sie in einer solchen Situation unbedingt etwas singen wollen, führen Sie Koranverse sicher am ehesten zum Erfolg. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.